Sie hören jetzt SWR 1 Leute als Podcast mit Wolfgang Heim.
Mit einer Frau, die bekannt geworden ist in den 90er Jahren als PDS-Frau mit der Punk-Frisur, die heute für die SPD-Ministerin Andrea Nahles arbeitet und die jetzt in einem sehr persönlichen Buch darüber berichtet, wie die Stasi ihr Leben dominiert hat, als sie Kind und Jugendliche war. Guten Morgen und herzlich willkommen, Angela Marquardt.
Schönen guten Morgen.
Frau Marquardt, Sie waren relativ lange, viele Jahre aus den Schlagzeilen draußen. Jetzt sind Sie mit dem neuen Buch wieder drin. Was ist das für ein Gefühl?
Ich würde jetzt weniger von Schlagzeilen sprechen, sondern mehr von dem, worum es in diesem Buch geht. Es geht ja mehr darüber, über das Funktionieren einer Diktatur zu sprechen, über das Funktionieren der DDR zu sprechen und wie es bereits versucht hat, Kinder und Jugendliche, wie das MFS zum Beispiel, versucht hat, Kinder und Jugendliche zu missbrauchen.
Wie viele Reaktionen von Leuten haben Sie gekriegt, die möglicherweise was ganz Ähnliches erlebt haben?
Ich habe verschiedene Auftritte auf der Buchmesse gehabt und da gab es die eine oder andere Reaktion. Aber das fängt jetzt erst so richtig an in Form von Briefen, E-Mails und anderen Versuchen, Kontakte aufzunehmen.
Es gab, ich glaube, im Juni des Jahres 2002 die Bild-Schlagzeile PDS-Star war Stasi-IM. Und dann hat es fast 13 Jahre gedauert, bis Sie sich öffentlich mitgeteilt haben mit diesem Buch. Warum hat es so lange gedauert?
Naja, erstmal muss man wissen, dass ich 2002 mit dieser Akte konfrontiert wurde und von deren Existenz ja nicht wusste. Das heißt, ich war damals in der Situation, einerseits die Akte verstehen zu müssen und andererseits sich bereits öffentlich erklären zu müssen. Das heißt, ich habe mich damals in einer Situation befunden, in der das gar nicht möglich war, so umfangreich wie heute, sich zu dieser ganzen Sache zu äußern. Mhm. Darüber hinaus ist ja dann die PDS damals auch aus dem Bundestag gefallen. Ich bin zum Studium gegangen und diese Akte, von der ja nur wenige Blätter damals öffentlich gewesen sind, hat mal mehr und mal weniger eine Rolle in meinem Leben gespielt. Insofern ist das Buch heute das Ende eines Prozesses, der natürlich etwas länger gedauert hat, der aber auch ein Stück weit nach 2002 erstmal gar keine Rolle gespielt hat, sondern das kam erst wieder später.
Klingt aber insofern ein Stück weit so, als sei es durchaus auch ein schmerzhafter Prozess gewesen, wenn es denn auch so lange gedauert hat.
Seit 2002 habe ich immer, sage ich mal, in der Angst gelebt, dass ich wieder als Stasi-Spitzel an den Pranger gestellt werde, dass ich irgendwann wieder mit dieser Geschichte einfach so konfrontiert werde. Und das hat auch immer mal wieder in meinem Leben eine Rolle gespielt, auch in den letzten Jahren. Ich habe ja unter anderem Rot-Rot-Grün-Gespräche auch hier in Berlin zu verantworten. Und jeder Schritt in die Öffentlichkeit durch mein politisches Engagement hat es immer wieder nach sich gezogen, dass ich darüber nachgedacht habe, inwieweit auch diese Geschichte wieder gegen mich oder auch gegen die politischen Sachen, die ich mache, instrumentalisiert wird. Mhm. Das heißt, diesen Prozess kann man sich nicht einfach so vorstellen. Er hat dann angefangen und wurde dann beendet, sondern es hat immer mal wieder in meinem Leben eine Rolle gespielt. Und ganz intensiv habe ich mich dann die letzten anderthalb Jahre mit der Akte auseinandergesetzt, habe in der Unterlagenbehörde für die Stasi-Unterlagen gesessen und geforscht. Das heißt, der Prozess ist sozusagen Stück für Stück in Gang gekommen. Und es gab verschiedene Erlebnisse, die dann Ausgangspunkt dafür waren, dass dieses Buch entstehen konnte.
Frau Marquardt, Ihr Buch, das Sie veröffentlicht haben, Vater, Mutter, Stasi, ist jetzt rausgekommen und es gab ganz offenkundig auch einen bestimmten Anlass, der dazu geführt hat, dass Sie es geschrieben und veröffentlicht haben. Was war der Anlass? War das das Treffen, das zufällige Treffen mit einem ehemaligen Führungsoffizier?
Ja, ich bin zu einer Geburtstagsfeier nach Mecklenburg-Vorpommern gefahren, zu Freunden. Und da war er unter anderem auch Gast. Davon wusste ich nichts. Das heißt, wir sind sozusagen ziemlich spontan aufeinander geprallt. Und diese Begegnung war dann letztlich Ausgangspunkt zu sagen, okay, jetzt schreibe ich das Buch und erzähle die Geschichte, soweit sie für mich recherchierbar und nachvollziehbar ist.
Hat er sich gefreut, Sie zu sehen oder war er furchtbar erschrocken?
Wir haben an einem Tisch gesessen mit mehreren Leuten, weil ich an diesen Tisch geholt wurde. Ich habe schon versucht, ihm aus dem Weg zu gehen und dann entspann sich eine Diskussion. Man erinnert sich vielleicht im November 2013, das war nach der Bundestagswahl. Die SPD befand sich gerade in Regierungskoalitionsverhandlungen Und unter anderem diskutierte er mit mir darüber, dass ich in einer Verräterpartei sei und dass man ja nicht Mitglied in der SPD sein kann. Ich hatte mehr oder weniger Angst vor ihm. Ich fand die Situation unangenehm. Wie er über diese Begegnung gedacht hat, weiß ich nicht. Dazu hat er sich nicht weiter geäußert. Aber da er mir an diesem Abend Angst machen konnte, wusste ich, dass ich dieser Angst jetzt offensiv entgegengehen wollte.
Wollte er den Kontakt mit Ihnen halten? Wissen Sie das?
Nein, das weiß ich nicht.
Wissen Sie, was aus ihm geworden ist?
Nein.
Interessiert Sie, was aus ihm geworden ist?
Nein.
Warum interessiert es Sie nicht, Frau Marquardt?
Warum sollte es mich interessieren?
Weil der Mann mal eine wichtige Rolle in Ihrem Leben gespielt hat.
Ja, aber er spielt jetzt in meinem Leben keine wichtige Rolle mehr. Mich interessieren dann eher Leute, die, wie ich auch im Buch beschreibe, in meiner Akte vorgekommen sind. Davon gibt es ja zwei Geschichten, wo ich die Genehmigung hatte, sie aufzudröseln. Warum sollte mich dieser Mann interessieren?
Das sind die Geschichten von Silke und David, die Sie gerade ansprechen?
Mhm. Mit David und Silke bin ich zusammen zur Schule gegangen. Die Stadtsicherheit hatte eine Langzeitplanung mit mir und ich befand mich quasi ab 14, 15, sag ich mal, in einer Testphase des MFS, ob ich sozusagen Dinge mache, die sie von mir wollen. Mhm. Es gibt keine Berichte über Mitschülerinnen und Mitschüler. Es gibt diese Geschichte von David und Silke, wie gesagt, die im Buch beschrieben ist. Einmal geht es um einen handschriftlichen Bericht. Da bin ich 14, das ist noch weit vor der sogenannten Verpflichtungserklärung, wo das MFS von mir wollte, dass ich mal aufschreibe, sozusagen bestimmte Dinge über David aufschreibe. Und David und Silke waren zum damaligen Zeitpunkt befreundet. Und Silkes Mutter wiederum hatte einen Ausreiseantrag gestellt und war Kollegin meines Stiefvaters. So schließt sich ein Stück weit der Kreis, wenn auch das natürlich in der Kürze so nicht, glaube ich, immer für jeden Zuhörer und jede Zuhörerin nachvollziehbar ist. Insofern kann ich immer nur sagen an dieser Stelle, es geht mehr darum, dass das MFS mich testen wollte, weil sie eine Langzeitplanung mit mir vorhatten.
Sie arbeiten seit einigen Jahren für Andrea Nahles, sind, glaube ich, zwischenzeitlich auch SPD-Mitglied, was Sie lange nicht werden wollten. Kann man es so formulieren?
Also zwischen meiner Mitgliedschaft in der PDS und meiner Mitgliedschaft in der SPD liegen 5 Jahre, da liegt ein ganz, ganz langer Zeitraum. Und 2008 bin ich in die SPD eingetreten. Was heißt wollte? Man tritt ja nicht einfach in Parteien ein, das ist ja auch ein Prozess. Sie setzen sich ein Stück weit mit der Partei und ihrer Programmatik auseinander. Ich selber hatte nun den Vorteil, dass ich am aktuellen SPD-Parteiprogramm mitarbeiten konnte. Und nachdem sozusagen meine Gedanken und Anregungen da durchaus an der einen oder anderen Stelle mit eingeflossen sind, habe ich für mich gesagt, im März 2008, dann kann ich auch Mitglied der SPD werden, wenn ich die aktuelle Programmatik mit beeinflussen konnte.
Sie arbeiten im Büro der Bundestagsabgeordneten Andrea Nahles. Was bedeutet, Sie arbeiten nicht im Ministerbüro?
Ich bin ja noch Geschäftsführerin der Denkfabrik in der SPD-Bundestagsfraktion. Insofern arbeite ich ja nicht nur für Andrea Nahles. Und insofern arbeite ich im Bundestag, sowohl im Bundestagsbüro von Andrea Nahles, als auch, wie gesagt, als Geschäftsführerin der Denkfabrik in der SPD-Bundestagsfraktion. Das ist ein Zusammenschluss mehrerer Abgeordneter. Und hier ist ein Schwerpunkt der Rot-Rot-Grün-Kreis aus verschiedenen Abgeordneten, den ich unter anderem mit organisiere.
Ein ganz schweres Projekt, das Sie hoffnungsvoll begleiten, weil es vielleicht doch irgendwann kommen wird? Oder halten Sie es für eher unwahrscheinlich, Stand jetzt?
Also wir diskutieren schon sehr lange in diesem Kreis mit den unterschiedlichen Abgeordneten. Das ist erstmal kein schweres Projekt, sondern im Gegenteil, wir verstehen uns sehr gut und haben viele inhaltliche Diskussionen inzwischen bestritten, haben viele öffentliche Veranstaltungen gemacht. Insofern geht es ja nicht darum, jetzt zu sagen, 2017 oder 2021 haben wir eine rot-rot-grüne Bundesregierung, sondern es geht vor allen Dingen darum, jetzt Kontakte zu knüpfen, sich kennenzulernen. Am Anfang steht das Kennenlernen. Aber gerade auch, wenn man über Regierungskonstellationen spricht, dann geht es auch letztlich darum, dass Leute sich verstehen, dass sie miteinander reden und dass sie respektvoll miteinander umgehen. Und das machen wir seit vielen Jahren. Was daraus mal wird, darüber mag ich jetzt wenig spekulieren.
Wenn Sie den Begriff Respekt verwenden, wie sieht es eigentlich aus mit Ihren früheren Kollegen? Gibt es da noch Kontakte, möglicherweise auch freundschaftliche Kontakte? Oder haben Sie bei manchen auch das Image einer Verräterin?
Ich bin so lange in der PDS gewesen, ich habe meine Jugend in dieser Partei verbracht, habe ich da noch Freunde? Wir trinken auch das eine oder andere Bier noch gemeinsam. Natürlich existieren dann auch Kontakte. Es wird auch den einen oder die andere geben, die mich vielleicht als Verräterin ansieht, aber sowas wird ja dann weniger an einen herangetragen. ich habe dort Freunde, die werde ich auch nicht aufgeben. Und das ist auch sehr schön, dass Kontakte, die über viele Jahre bestanden, dann auch diesen Eintritt in die SPD überlebt haben.
Generell gilt ja auch, dass parteiübergreifende oder fraktionsübergreifende Freundschaften nicht das Schlechteste ist in der Politik.
Insofern spreche ich gerade, was diese Freundschaften anbetrifft, nicht den lieben langen Abend dann über Politik, sondern auch durchaus mal über andere Sachen. Aber natürlich sind überparteiliche Freundschaften immer nicht schlecht, was innerliche Auseinandersetzungen anbetrifft.
Frau Marquardt, warum interessiert sich oder warum hat sich die Stasi für eine 14-15-Jährige interessiert? Was kann die groß liefern oder was konnte die groß liefern?
Die Stasi ist nicht erst mit 14 oder 15 in mein Leben getreten, sondern als ich 9 bzw. 10 Jahre alt gewesen bin. Meine Eltern hatten diese Kontakte, haben mit dem Ministerium für Staatssicherheit zusammengearbeitet und insofern bin ich von klein auf an mit diesen Menschen groß geworden.
Was Sie aber nicht wussten, dass die bei der Stasi waren als EMs.
Natürlich nicht. Also die wurden mir nicht als Mitarbeiter des Ministeriums für Staatssicherheit vorgestellt, sondern in dem Alter habe ich lediglich Namen wahrgenommen.
Ja.
Und als ich älter geworden bin, 11, 12, musste ich die auch schon mal in die Wohnung lassen, weil meine Eltern noch nicht da gewesen sind. Ich musste auch mal einen Kaffee kochen und in der Küche so lange mit denen warten, bis meine Eltern nach Hause gekommen sind. Das heißt, ich bin im Grunde genommen mit diesen Leuten groß geworden. Und selbstverständlich habe ich mir als Kind und auch als Jugendliche, ehrlich gesagt, über die Freunde meiner Eltern, als solche habe ich sie wahrgenommen, keine Gedanken gemacht. Das haben sie wahrscheinlich auch nicht, als sie so jung waren. Sie teilen dann vielleicht die Freunde ihrer Eltern ein in sympathisch, nicht sympathisch.
Klar.
Und so ging es mir letztlich auch, warum ich dann in den Fokus der Stasi als Jugendliche selber gekommen bin, also als Tochter meiner Eltern. Das ist für mich jetzt ein Stück weit in der Akte halt recherchierbar gewesen. Es ging darum, dass man mich quasi ausbilden wollte, wenn ich das mal so ein bisschen zynisch formulieren darf, für eine Langzeitperspektive. Man hat an der theologischen Sektion in Greifswald damals mehr IMs haben wollen. Man kam nicht so richtig in die Kirchenkreise rein. Und die Stasi hat sich ausgedacht, dass man jemand ganz Junges an sich binden kann und dass man diesen quasi so an sich bindet, dass ich später, also gemeint bin ich jetzt, nicht Mann, sondern in diesem Falle dann ich als Person, dass ich später ein Theologiestudium aufnehme und dem MFS dann dort sozusagen aus der theologischen Fakultät berichte. Und nach Beendigung des Studiums hätte die Stasi sozusagen über eine Weiterverwendung nachgedacht. Insofern ging es weniger darum, dass ich als 14-, 15-Jährige interessant war, sondern interessant war, dass ich diese Bindung an das MFS durch meine Eltern bereits hatte und das MFS nicht in Frage gestellt habe.
Frau Marquardt, das war der Plan der Stasi. War Ihre Familie da involviert? Wissen Sie das?
Aufgrund meiner Minderjährigkeit sind meine Eltern zum Teil in die Pläne des MFS einbezogen gewesen. Ansonsten respektieren Sie bitte, dass ich über mich rede und nicht über die anderen Personen, weil es in diesem Buch vor allen Dingen um meine Erinnerung, meine Wahrnehmung und meine Interpretation der Ereignisse geht.
Darf ich Ihnen trotzdem noch die Frage stellen, ob Sie jemandem in Studium und in Kenntnis Ihrer Stasi-Akte geschadet haben?
Ich habe zu diesem Zeitpunkt niemandem geschadet, aber wenn die Mauer nicht gefallen wäre und David wäre vielleicht oppositioneller gewesen, dann hätte man diese Information vielleicht später gegen ihn verwendet. Insofern kann ich die Frage weder mit Ja noch mit Nein beantworten, sondern würde immer sagen, welche Konsequenzen kann Handeln haben? In diesem Falle hatte es noch keine Konsequenzen, weil im November 89 die Mauer gefallen ist. Aber man muss darüber reden, dass das nicht so harmlos ist, wie man manchmal denkt, dass es harmlos gewesen ist.
Sie sind, Frau Marquardt, wenn ich das so formulieren darf, ein doppeltes Missbrauchsopfer. Einmal Missbrauch durch die Stasi, Missbrauch aber auch durch die Familie. Wie schwer fällt es Ihnen, über diesen zweiten Aspekt zu sprechen?
Naja, alles, was ich dazu zu sagen habe, steht im Buch. Das Kapitel 3, auf das Sie jetzt ja vermutlich anspielen, ist mir natürlich nicht sehr leicht gefallen, mit in das Buch aufzunehmen. Es ist mir natürlich nicht leicht gefallen und wie gesagt, alles, was ich dazu zu sagen habe, steht in diesem Kapitel.
Kapitel 3 bezieht sich auf einen langjährigen Missbrauch an Ihnen, begangen von Ihrem Stiefvater. Darf ich Sie fragen, warum Sie diesen Stiefvater nicht angezeigt haben, obwohl der Ihnen auch, und das ist im Buch auch nachzulesen, deshalb darf ich das auch ansprechen, nachgestellt hat und Sie gestalkt hat?
Mir geht es vor allen Dingen darum, auch über den Missbrauch der Staatssicherheit zu sprechen, dass sie Kinder und Jugendliche sehr früh versucht haben, für ihre Zwecke zu rekrutieren. Und dieses Kapitel ist aus meiner Sicht nötig gewesen, um eben mein Verhalten nachvollziehbar zu machen. Alles andere, denke ich, ist Privatsache.
Gehört zur Privatsache für Sie auch, über die eigene Mutter nicht zu sprechen?
Nochmal, in diesem Buch geht es um mich, es geht um meine Verantwortung, um meine Interpretation der Ereignisse.
Wobei da natürlich Mutter, Vater und Stiefvater eine bestimmte Rolle spielen. Vielleicht nur so viel zum Schluss dieses Themas. Ihr Stiefvater lebt nicht mehr, Ihre Mutter lebt noch. Darf ich Sie fragen, ob es da noch einen Kontakt gibt?
Nein.
Was ist aus Ihren Führungsoffizieren geworden? Wissen Sie das oder möchten Sie da auch nicht drüber sprechen?
Das weiß ich nicht und das interessiert mich auch nicht.
Warum interessiert Sie das nicht?
Warum sollte mich das interessieren, was aus den Führungsoffizieren geworden ist?
Wenn ich das persönlich auf mich beziehen darf, Frau Marquardt, also mich würde schon interessieren, was aus Leuten geworden ist, die mir so viel Leid zugefügt haben.
Also mich interessiert vor allen Dingen, was diese Geschichte mit meinem Leben nach der Wende gemacht hat. Mich interessiert vor allen Dingen, welche Strukturen in einer Diktatur wie funktioniert haben, dass sowas wie mit mir passieren konnte. Ich bin ja nicht die Einzige, die als Jugendliche rekrutiert wurde, sondern da gibt es noch viel mehr, die damals als junge Menschen seitens des MFS missbraucht wurden. Und darüber will ich reden und habe ja auch ein Kapitel aufgearbeitet, wie das MFS auch seine eigenen Leute ausgebildet hat, um auf Kinder und Jugendliche zuzugehen. Der jüngste IM, der jemals bis dato registriert wurde, ist 12 Jahre alt gewesen. Darüber will ich reden. Warum soll ich diesen Leuten Raum in meinem Leben geben? Sie haben schon sehr viel Raum in meinem jugendlichen und in meinem kindlichen Leben eingenommen. Heute sollte man den Geschichten von Opfern oder auch solchen Geschichten wie meiner Raum geben, um eine Diktatur zu verstehen, um die DDR besser zu verstehen. Denn über solche Geschichten ist Diktatur, sind solche Länder erfahrbar. Und darüber will ich reden.
Akzeptiert. Sie sind eines der Opfer. Gibt es verlässliche Zahlen, wie vielen Kindern und Jugendlichen was Ähnliches passiert ist?
Die Akten, so wie meine, sind ja unter Verschluss, weil Minderjährige geschützt sind. Das muss man einfach dazu wissen. Auch 2002 sind ja von meiner Akte sind ja nicht die 100 Seiten 2002 veröffentlicht worden, sondern lediglich drei Blätter, die nach meinem 18. Lebensjahr lagen. Mhm. Insofern gibt es keine in dem Sinne verlässlichen Zahlen. Es gibt Wissenschaftler wie Müller-Entbergs, die zum Beispiel von 3000 ausgehen 1989. Aber insbesondere Roland Jahn, der derzeitige Leiter der Unterlagenbehörde, sagt auch immer, seid vorsichtig mit Zahlen, sie sind nicht wirklich nachweisbar. Mhm. Insofern ist das, was ich jetzt mache, ja ein erster Schritt, um so eine Geschichte mal nachvollziehbar zu machen, Akte und Gesicht zusammenzubringen. Da bin ich ja die Erste, die das veröffentlicht, die auch ihre fast gesamte Akte im Buch öffentlich macht. Das sind genau die Dokumente, die unter Verschluss sonst sind.
Wir hatten Müller-Enbergs kürzlich in der Sendung Anfang des Jahres. Ja. Ich erinnere mich, dass er erzählt und geschildert hat, wie hochprofessionell die Stasi an diese ganze Bespitzelungsnummer rangegangen ist.
Ich habe in der Unterlagenbehörde ja verschiedene Diplomarbeiten eingesehen, die an der MFS-Hochschule in Potsdam verfasst wurden von unterschiedlichen MFS-Mitarbeitern, wo aufgelistet wurde, wie man sich an Kinder und Jugendliche ranschleicht, wie man ihr Vertrauen gewinnt und so weiter. Und ganz ehrlich, ich habe an dem einen oder anderen Tag in der Unterlagenbehörde gesessen und habe gedacht, super, das haben die ja alles an dir 1:1 umgesetzt und du wiederum hast 1:1, ohne es zu durchschauen, funktioniert. Und wenn man sich das eingestehen muss, dass man das nicht durchschaut hat, diese Naivität, die dann zum Vorschein auch bei mir von damals kam, die mir heute durchaus wehtut, dann ist man sehr erschrocken. Und vor allen Dingen, ich habe diesen Menschen ja tatsächlich damals vertraut. Es waren väterliche Freunde von mir. Oder in meiner Wahrnehmung waren es väterliche Freunde, gerade auch wegen der ja bereits angesprochenen familiären Situation, in der ich mich befunden habe.
Frau Marquardt, hat es Ihnen ein Stück weit geholfen, dass Ihnen letztlich doch niemand Vorwürfe gemacht hat, weil jeder anerkennen musste, ein Kind mit 9, 10, 11, 12, 13, 14 Jahren kann das nicht überreißen?
Es gab ja schon auch die ein oder andere kritische Bemerkung, aber natürlich ist eine Auseinandersetzung vor dem Hintergrund, dass erstmal respektiert wird, dass ich versuche, offen und ehrlich jetzt mit dieser Geschichte umzugehen, das versuche nachvollziehbar zu machen, bis an die eigene Schmerzgrenze ran, dann ist es natürlich hilfreich, wenn Gespräche im respektvollen Umgang und nicht nur im Vorwurfsmodus stattfinden. Diesen Prozess zu bewältigen, das ist natürlich im respektvollen Umgang einfacher. Aber es gab schon auch kritische Anmerkungen und ich finde, das ist auch in Ordnung, dass es kritische Anmerkungen gibt. Denn diese Naivität, die ich persönlich damals hatte, die haben Menschen mit anderen Biografien nicht. Und die stehen dann schon manchmal mit einem Fragezeichen vor mir. Und ich kann nur versuchen, diese Fragezeichen zu verkleinern.
Wir haben über Ihr Buch gesprochen, Vater, Mutter, Stasi, mit dem Untertitel Mein Leben im Netz des Überwachungsstaates. Das alles findet statt im Jahr 2015. Wenn wir nochmal ganz kurz zurückgehen ins Jahr 2002, da gab es diese medialen Schlagzeilen, in denen klar wurde, Sie, Frau Marquardt, waren inoffizieller Mitarbeiter der Staatssicherheit der DDR. Was war das damals? Schock, Ausnahmezustand, das Gefühl, man möchte nur noch die Decke über den Kopf sich ziehen?
Natürlich war es ein Ausnahmezustand. Ich bin fast 2 oder 3 Wochen nicht aus dem Haus gegangen, weil ich auf der Straße angespuckt wurde, mitten ins Gesicht rein. Das war ein ganz schlimmes Erlebnis für mich. Ich saß in der Unterlagenbehörde 2002, habe die, wie wir ja schon hatten, 100-seitige Akte durchgeblättert. Da standen Sachen drin, die in meinem Leben definitiv nicht stattgefunden haben. Dann standen wiederum Sachen drin, wo ich gedacht habe, ja, stimmt. Also ich befand mich einfach in der Situation, etwas begreifen zu müssen, was damals nicht begreifbar war innerhalb weniger Stunden, über das ich aber innerhalb weniger Stunden öffentlich sprechen und Rechenschaft ablegen musste.
Konnten Sie sich noch an diese Verpflichtungserklärung erinnern, die Sie ja offenkundig mit 15 Jahren dann unterschrieben haben?
Nein. Also ich wäre die Glücklichste, wenn ich mich an diese Situation erinnern könnte. Es ist in der Akte ja auch ein Stück weit beschrieben, in was für einer Situation diese Erklärung stattgefunden haben soll. So ein Zettel, der für Sie persönlich wahrscheinlich sehr wichtig ist, für viele andere auch, weil darüber wird das Thema MFS immer wieder diskutiert, Stasi, IM, Verpflichtungserklärung. Aber man muss einfach auch bedenken, ich bin 15 gewesen und habe mich in einer Ausnahmesituation befunden, weil ich das elterliche Haus verlassen wollte und es darüber sehr, sehr viele Diskussionen gab. Und genau in diesen Zeitraum fällt diese Verpflichtungserklärung.
Hatten Sie Erinnerung oder kam die Erinnerung dann wieder an den Decknamen Katrin Brandt, den die Stasi Ihnen gegeben hat?
Nee, ich habe da persönlich keine Erinnerungen dran. Ich habe ja, wie gesagt, über ein Jahr lang in meinem eigenen Gedächtnis recherchiert, habe in der Unterlagenbehörde recherchiert, habe mich durch die Journalistin Miriam Holstein befragen lassen, mit der ich zusammen das Buch ja geschrieben habe. Was diesen Namen anbetrifft, ich weiß nicht, wer ihn rausgesucht hat.
Der Immunitätsausschuss des Deutschen Bundestages ist dann zu dem Ergebnis gekommen, eine wissentliche Zusammenarbeit konnte nicht zweifelsfrei nachgewiesen werden. Was war das für Sie, als Sie diese Aussage dann bekommen haben? Ein Freispruch, erster, zweiter oder vielleicht auch nur dritter Klasse?
Ich habe das sozusagen erst einmal ein Stück weit erleichternd zur Kenntnis genommen. Aber diese Akte und der rote Stempel, der damals noch auf diesen Aktenblättern gewesen ist, BSTU-Kopie, das war für mich in gewisser Weise ein kleines lebenslänglich. Ich will das gar nicht so pathetisch ausdrücken, aber lebenslänglich in dem Sinne, dass ich mich mit dieser Geschichte, mit meiner Geschichte, die zum Teil eine Familiengeschichte ist, natürlich ein Leben lang auseinandersetzen werde, dass Schuld- und Schamgefühle in meinem Leben immer eine Rolle spielen werden. Auch wenn ich dieser Angst und dieser Schuld und dieser Scham jetzt mit dem Buch ein Stück weit offen entgegengehe, so werde ich mein ganzes Leben lang diese Geschichte gegenwärtig haben und werde mich damit sicherlich noch das ein oder andere Mal beschäftigen. Nur weil man das in 2 Buchdeckel drückt, sind diese Gefühle ja nicht weg.
Wir haben vorhin kurz über den Bundestagsimmunitätsausschuss gesprochen, der ja Ihren Fall dann quasi zu behandeln und auch zu bewerten hatte. Haben Sie im Zusammenhang mit diesem Ausschuss auch erlebt, dass Sie Hilfe, Unterstützung Solidarität bekommen haben von Menschen, von denen sie es gar nicht erwartet haben. Stichwort Max Stadler, ehemaliger FDP-Politiker.
Sie spielen darauf an, dass Max Stadler den Immunitätsausschuss verlassen hat während meiner Befragung. Ich habe ja erst sehr viel später davon erfahren, dass er das gemacht hat, weil er das nicht gut fand, dass dort jemand saß und über seine Kindheit und Jugend Auskunft geben musste, weil natürlich zu diesem Zeitpunkt kaum jemand ahnte, wie eng verwoben diese meine Geschichte mit der Geschichte einer ganzen Familie letztlich ist. Was den Immunitätsausschuss selber anbetrifft, war ich ja in Anführungsstrichen nur diesen einen Nachmittag oder Vormittag, ich weiß ja nicht mehr genau, im Immunitätsausschuss, aber im Bundestag selber gab es schon Solidarität. Auf mich sind schon Leute wie Guido Westerwelle damals und so weiter zugekommen und haben gesagt, dass sie finden, dass das eine ganz schreckliche Geschichte ist. So Solidarität. Also ich wurde im Bundestag jedenfalls nicht angespuckt, wie es mir außerhalb des Bundestages passiert ist. Aber es gab auch andere Reaktionen. Es gab zum Beispiel Steffi Lemke, die aufgrund ihrer anderen biografischen Eckdaten da wenig Verständnis, die Grünen-Politikerin, genau, die damals wenig Verständnis für meine Naivität hatte, was ich ihr nicht zum Vorwurf machen konnte, aber natürlich in dem Moment trotzdem ihren Vorwürfen recht hilflos ausgeliefert war, weil ich nun einmal ganz, ganz anders groß geworden bin. Und insbesondere so, wie man groß geworden ist, das hat den Blick auf die DDR damals geprägt.
Frau Marquardt, wie ist Ihr Gefühl jetzt, nachdem Sie sich offenbart und mitgeteilt haben? Erleichterung?
Zumindest habe ich mit Sicherheit keine Angst mehr, dass diese Geschichte unerwartet mir entgegengeschleudert wird, sondern bin dieser Angst offen und offensiv entgegengekommen. Die Reaktionen, die ich bis dato bekommen habe, bestätigen mich auch in dem Schritt, der kein einfacher war. Aber die Reaktionen bis dato, wie gesagt, haben mich bestätigt und die vielen Gespräche, die ich inzwischen auch hatte mit Leuten, die das Buch gelesen haben oder auch mit Journalisten, die das Buch gelesen haben. Und ich werde auch noch die ein oder andere Veranstaltung, zum Beispiel gemeinsam mit Roland Jahn, machen. Ich denke, es war ein richtiger Schritt. Und ich genau, Roland Jahn, der Chef der GAUK-Behörde, das ist wirklich eine lustige Formulierung. Eine lustige Formulierung. Nein, es ist doch sehr lustig, weil vielen ist sie, glaube ich, als GAUK-Behörde in Erinnerung. Aber natürlich hatte sie damals, sie war dann zwischendurch die Bürtler-Behörde, jetzt die Jahn-Behörde. Ich sage deswegen immer Unterlagenbehörde, damit niemand durcheinander kommt. Also ja, es war ein richtiger Schritt, so schwer auch das einzelne Thema manchmal in der Öffentlichkeit zu diskutieren ist.
Kann man es zum Schluss der Sendung, Frau Marquardt, auf den pathetischen Titel oder auf die pathetische Formulierung bringen, der lange Schatten der Stasi erreicht Sie nie mehr in diesem Leben?
Das haben Sie aber schön formuliert.
Dankeschön,
ich sollte
Frau
mir
Marquardt
die Formulierung merken.
Gut, ich bedanke mich, dass Sie bei uns waren.
Ich bedanke mich auch bei Ihnen.
Tschüss.
Jo, tschüss.
Eins gehört.